Herzlich willkommen im Einsatz Literaturclub. Tauche ein in unser Abenteuer.
Wir lassen uns vom Zufall einen Satz schenken, ohne zu wissen, wer ihn geschrieben hat und aus welchem Buch er stammt.
Wir interpretieren, wir assoziieren, wir gehen eine halbe Stunde lang auf eine Reise durch Worte und Welten.
Und am Schluss kommt die Auflösung. Wir sind natürlich genauso gespannt wie du.
Der erste und einzige Literaturclub frei von akademischem Dünkel.
Warum wir das tun? Warum nicht? Lass dich begeistern.
Der Einsatz Literaturclub, das Inspirationsbonbon für den Tag.
Lieber Peter, ich übergebe gleich an dich. Ich freue mich auf heute.
Wow, ich merke schon. Also heute kommt die ganze Last der Verantwortung auf mich. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Einen ganz wunderbaren Morgen an diesem, hier jedenfalls in Norddeutschland, in Schwerin, unglaublich sonnigen und schon sehr, sehr warmen Julitag. Ich grüße euch alle sehr herzlich, liebe Lakritza, liebe Jeanette, liebe Maria Anna, liebe Ricarda. Und wie du es immer so schön sagst, liebe Judith, alle im Bistro, die bereits dabei sind. Andreas ist dazu gekommen, wunderbar. Ich will ehrlich gesagt gar nicht jetzt in die alleinige Rolle hier gleiten, sondern ich habe großes Glück, dass ihr einem Vorschlag gefolgt seid, den ich vor ein paar Tagen, Wochen, glaube ich, Maria Anna, schon mal gemacht habe und gesagt habe, lasst uns doch vielleicht mal das Format ein kleines bisschen abändern und uns vielleicht mit einem ganz großen der Romanwelt des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall zu beschäftigen, nämlich mit Thomas Mann, der ja, wenn man das Geburtsdatum sieht, 6.6.1875, also 150 geworden wäre in diesem Jahr, wenn dies denn biologisch möglich gewesen wäre, hätte er jetzt wahrscheinlich gesagt. Aber es ist ein vielleicht schöner Anlass, sich einfach mal mit einem ganz Großen zu befassen. Und die Idee, die ich habe und die ich gerne an euch weitergebe, auch im Bistro, ich glaube, dass in fast jeder Bibliothek, in jedem Haus mindestens eine Mann-Geschichte schlummert. Sei es eine der kleinen Erzählungen, sei es einer der großen Romane. Und vielleicht habt ihr ja Lust, einfach mal an euer jeweiliges Bücherregal zu gehen und zu sagen, wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal mit diesem Schriftsteller befasst, mit dessen Texten und dessen Geschichten? Und vielleicht fällt euch ja so gar wieder ein Satz ein oder eine Begebung ein in einem solchen Roman oder einer Erzählung, die euch in irgendeiner Form beschäftigt hat. Und keine Sorge, wir warten jetzt also nicht die ganze Zeit darauf, dass wir uns irgendwo ein Satz einfällt aus den vielen, vielen Büchern. Ein paar habe ich dabei. Ich weiß, Ricarda, auch du hast ein bisschen gestöbert über Thomas Mann. Und insofern hoffe ich auf eine spannende halbe, vielleicht dreiviertel Stunde und würde das unglaublich gerne mit allen, die hier auf der Bühne sind, mit euch. Ich will hier nichts kapern. Bitte, bitte, es ist euer fantastisches Format in der Ausgabe Nummer 1062, möchte euch einfach unterstützen und danke herzlich für die wunderbare Aufnahme der Idee, heute Thomas Mann besonders zu würdigen.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Peter, für deine einleitenden Worte und dass du das auch noch ein bisschen erklärst, warum wir heute etwas anders unterwegs sind. Wir sind ja sonst normalerweise sehr zurückhaltend mit den Autorinnen und Autoren, weil wir ganz am Anfang gemerkt haben, als wir den Einsatz Literaturclub so lancierten in der Corona-Zeit, dass plötzlich doch sehr großer Respekt aufkommt, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt hier den Thomas Mann vorliegend und such dir doch einen Satz oder besser eine Seite aus und dann lesen wir den ersten Satz laut vor und sprechen dann drüber. Und da doch viele vielleicht dann doch etwas in Ehrfurcht erstarren und denken, oh Gott, über Thomas Mann, wie soll ich denn über Thomas Mann reden? Das sind noch letzten Schulstunden vielleicht in Erinnerung, wo ich da eigentlich mich immer durchgemogelt habe. Ich bin wirklich nicht bewandert, ich habe höchsten Respekt. Nein, nein, da komme ich lieber nicht. Und als wir merkten, dass eigentlich die Autorinnen und Autoren eher eine Bremse sind, haben wir ja dann angefangen, eben das erst zum Schluss aufzulösen. Also es bleibt ein kleines Rätsel und wir sind deswegen dann richtig eigentlich nonchalant mit den Sätzen unterwegs. Und erst zum Schluss kommt dann die Auflösung, wie wir das ja so schön sagen, in unserem Jingle. Deswegen, also heute umgekehrt, aber ich denke, wir sind alle jetzt geübt. Wir sind alle frei. Wir sind in der Zwischenzeit so gut drauf, dass wir sagen können, hey, jetzt sind wir nonchalant unterwegs mit Thomas Mann. Und ich habe mir auch sogar auch erlaubt, den Kreis noch etwas weiter zu ziehen. Also auch, ich habe ein Buch dabei über Thomas Mann. Weil ich sage es auch ganz, ganz ehrlich, er gehört nicht zu meinen Lieblingsautoren. Und ich habe mich durch nicht sehr viele Bücher durchgebissen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein Lieblingsmann der Heinrich Mann. Der Untertan, das ist für mich, also das war für mich wirklich, als Pubertierende war das für mich wirklich die Krönung. Also Pubertieren schon eigentlich nachpubertierend, ja. Das war die Literatur für mich. Ja, also. So, ihr Lieben, das war mal schon mal mein Einstieg zu dem Thema. Aber wie gesagt, ich habe auch etwas dabei und ich freue mich, wenn ihr rege mitmacht. Ganz nonchalant, wir rocken Thomas Mann heute.
Und vielleicht, liebe Judith, weil es sind ja Jeanette da, Maria Anna da, Andreas da, Rosemarie ist sogar schon zu uns gekommen. Vielleicht, liebe Judith, ein kleiner Vorschlag. Ein paar so Sätze, die bei Thomas Mann ja übrigens gern mal zeilenlang sein können, ja, habe ich dabei. Und vielleicht, liebe Ricarda, ist es ja auch so, dass man ihn manchmal ein kleines bisschen als zu hart in Anführungsstrichen oder zu durchbeißend wahrnimmt. An vielen Stellen ist er unfassbar witzig, unfassbar ironisch und manchmal auch ganz leicht. Und wenn man nicht immer gleich sagt, aus welchem Roman was ist, sondern möglicherweise einfach den Satz voranstellt, über den er es dann mal spricht und dann sagt, aus welchem Roman er ist, könnte man vielleicht eure Idee aus dem Raum ein kleines bisschen umdrehen, dass man also mit dem Satz beginnt und dann sozusagen auch das Buch natürlich dazu packt, aber vielleicht ein kleines bisschen später, damit es nicht sofort im Gesamtzusammenhang steht. Vielleicht ist das ja ganz spannend. Also ihr merkt, wir experimentieren heute Morgen ein bisschen und nochmal vielen, vielen Dank, dass ich das heute einbringen darf bei euch und ich fühle hohe Verantwortung, liebe Judith, liebe Mariana.
Ganz herzlichen Dank, Peter. Wir machen das gerne so. Klingt für mich fantastisch. Also du hast jetzt wirklich die Zügel in der Hand und kannst sagen, ob du jemanden von uns aufrufen willst, um etwas beizusteuern oder ob du mit der Rosemarie weiterfahren möchtest oder zuerst Sätze von dir lesen. Up to you.
Vielleicht begrüßen wir Rosemarie erstmal. Schönen guten Morgen. Wie ist denn dein Verhältnis zum Mann?
Guten Morgen. Ja, mein Verhältnis, muss ich sagen, ist doch recht gut. Schade, dass er tot ist. Würde mich gerne unterhalten. Ich habe Thomas Mann, glaube ich, schon mit 18. Ich habe mich damals in Zauberberg gelesen und kann aber Gott sei Dank schon mein Leben lang sehr kursiv lesen. Also ob Winnetou, was auch immer. Also ich konnte auch gerne mal etwas überschlagen und dann wieder weiterlesen. Und bei Thomas Mann, bei dem Zauberwerk habe ich dann eben auch zum Beispiel die ganz langen Reden oder sowas, das habe ich dann auch nicht alles immer Satz um Satz gelesen, aber so diese Grundidee, die fand ich damals so ganz wunderbar in so einer Lungenkrankheit da oben in Davos, über dem Berg zum Beispiel oder auch die Buddenbrooks und Tod in Venedig, den habe ich zum Beispiel einfach jetzt so als Jugendliche mal, da habe ich manches ganz, natürlich ganz anders empfunden als heute. Dann später das nochmal zu lesen. Und ja, ich finde, Thomas Mann mag ich sehr. Und ich mag eben auch gern lange Sätze. Also ich spreche auch für manche Deutsche manchmal zu lange Sätze.
Ja, er hat einmal gesagt, übrigens in einem Brief 1934 an einen Universitätschef, das war natürlich schon in der Nazi-Zeit, dass er emigrieren musste, dass er für die Deutschen schreiben würde. Also seine Sprache und seine Werke seien eben schon sehr deutsch und sehr deutsch geprägt und auch für Deutsche gemacht. Und wenn man mit Menschen aus Verlagen spricht und über und überhaupt über Mann redet, ich meine, es ist ja immer ein Verlag, der S. Fischer Verlag, dann kommt immer gerne zurück, ja, das ist Stichwort Übersetzung ins Englische oder Französische, unglaublich. unglaublich schwer. Übersetz mal die Buddenbrooks ins Französische oder vielleicht sogar noch ins, weiß ich nicht, ins Mandarin oder so. Das ist fast unmöglich, ja. Aber lasst uns doch vielleicht, wenn ich jetzt schon die Zügel da haben darf, guten Morgen, liebe Bettina, vielleicht gleich, liebe Bettina, mit einem Satz starten. Und vielleicht habt ihr dann ja ein bisschen Assoziation. Und vielleicht, und ich sage nicht, aus welchem Roman er ist, sondern ich sage einfach nur, dass es ein Satz ist, der, liebe Ricarda, vielleicht ein kleines bisschen die Angst vor Mann zum Einstieg in diesen Einsatzliteraturclub nehmen kann, in Anführungsstrichen. Okay, habt ihr Lust?
Gerne.
Ja, ja,
absolut. Okay, dann geht's los. Und zwar kommt dieser Satz von der Seite 116 des benannten Buches und heißt wie folgt. Totenvögel, auch Leichenhühnchen, nennt der Volksmund die kleine Sorte von Eulen oder Käuzchen, welche, so heißt es, nachts im Fluge gegen das Fenster sterbenskranker stoßen und mit dem Rufe »Komm mit!« die ängstliche Seele ins Freie locken. Ist es nicht wunderlich, dass dieser Formel auch die anrüchige Schwesternschaft sich bedient, wenn sie, unter Laternen hinstreichend, die Männer frech und heimlich zur Wollust lädt?
Ein ganz kurzer Satz.
Ein ganz kurzer Satz. Aber nur mal so als Einstieg. Also die toten Vögel, die Käuzchen, die da rufen, komm mit am Fenster sterbenskranker. Und ist es nicht wunderlich, dass die Damen, die unter Laternen entlangstreichen, das Gleiche zu den Männern sagen, wenn sie zur Wollust aufrufen? Was für eine Verbindung, oder?
Tod und Liebe, das ist ja bei Thomas Mann oft miteinander verflochten. Und deshalb auch hier wieder also ein genialer Satz. Ich muss wirklich sagen, ich bin im Moment gerade sehr begeistert. Ich bin auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen jetzt auf diesen Raum zugegangen, weil ich zu Thomas Mann so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis habe. Ich habe ja mal sehr viel und intensiv mit ihm zu tun gehabt, weil ich mal im Thomas Mann Archiv gearbeitet habe. Bin dann davon ausgetreten, habe wieder Abstand genommen, Abstand gewonnen und war wie erleichtert und froh, diesen Abstand zu haben. Und habe seither so ein bisschen, ich weiß nicht so recht, gewisse Dinge gefallen mir bei ihm nach wie vor, andere bin ich froh, dass ich sie nicht mehr lesen muss. Und jetzt, dass du uns diesen Satz vorgelesen hast, mit dem Humor, den du angesprochen hast, ich glaube jetzt, ist mein Herz offen. Jetzt bin ich so richtig eingestimmt in unsere weitere Diskussion und finde es einfach nur genial. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Bettina, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Also bei Thomas Mann habe ich nachgeguckt. Unter meinen Büchern finde ich nur ein einziges Buch von Thomas Mann. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich die Buddenbrooks als Hörbuch gehört habe und irgendwann recht froh war, dass es zu Ende war. Ich habe mir die als Hörbuch ausgeliehen. Ich fand die ziemlich langweilig. So.
Darf ich mal fragen, Bettina, welches Hörbuch hast du gehört? Hast du ein reines Vorlesehörbuch gehört oder hast du ein Hörspiel gehört?
Hörspiel.
Ah, okay. Das fandst du langweilig. Interessant. Okay. Weil mir ja, ging es mit dem mit den Buddenbrooks nämlich so. Ich hatte das in der Schule. Ich musste meinen Abituraufsatz über die Buddenbrooks schreiben und ich habe mich durchgequält durch dieses Buch und durch diese Sprache und durch diese ellenlangen Sätze und dann wechselt es ja immer zwischen Französisch und Plattdeutsch und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, um Gottes Willen, was soll ich mit diesem Buch anfangen? Und aber so als 17-, 18-Jähriger hatte ich da wahrscheinlich auch noch gar keinen Zugang zu. Der hat sich jetzt später dann doch eingestellt und ich habe es jetzt im Urlaub wieder gelesen und muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich unglaublich amüsiert über diese Sprache und über die Handlungsweise, über die Beschreibung der Figuren, die einem so nahe kommen. Toni Buddenbrook, die Antoni aus dem Haus, die also sich der bürgerlichen Pflicht gemäß vermählt mit einem gewissen Herrn Grünlich, der aber die reine Katastrophe natürlich für sie und für das Haus darstellt. Und dieser ganze nach und nach vollziehende, sich vollziehende Verfall hat mich dann doch sehr beeindruckend. Ich war dann auch vor ein paar Wochen nochmal in Lübeck, bin am Buddenbrook-Haus, das leider im Moment geschlossen ist, weil es umgebaut wird bzw. rekonstruiert wird, vorbeigegangen in der Mengstraße und habe noch eine Ausstellung besucht und habe dann auch da, wie du sagtest vorhin, Lakritza, mein Herz wieder geöffnet sozusagen dafür und muss sagen, ich habe es jetzt wieder gelesen und bin ganz begeistert von dieser Art zu erzählen, wenn sie auch natürlich für die heutige Zeit wahrscheinlich, und das ist meine Frage an euch, eine total unmoderne Art ist, Fragezeichen, oder eine, mit aus der man vielleicht doch noch etwas ziehen kann für uns und für die Zeit, was denkt ihr?
Guten Morgen zusammen, wenn ich schnell da auch reinkommen darf. Und ein Hallo aus Italien mitbringen, weil da bin ich gerade. Das heißt, falls die Verbindung nicht so halten würde, wisst ihr warum. Vielleicht zu deiner Frage, lieber Peter. Natürlich wirken solche Geschichten, solche Bücher, solche Jahrhundertautoren wie Thomas Mann immer noch in die heutige Zeit und werden auch immer wieder mal als Protagonist in Büchern auftauchen. Dazu würde ich gerne später noch etwas einbringen. Aber jetzt zu den Buddenbrooks. Da gibt es natürlich auch eine fantastische Verfilmung. Für mich ist Buddenbrooks sowas von, ich sag mal, bildlich dargestellt. Wenn ich Buddenbrooks höre, da sehe ich den fantastischen Armin Müller-Stahl vor mir, wie er da den Patro gibt und sehr, sehr neuzeitlich wirkt dabei.
Wow. Du hast recht, das war eine ganz tolle Verfilmung. Also das war wahrscheinlich auch der Mutmacher, doch sich vielleicht auch mal mit ihm selber zu beschäftigen. Aber weil du gerade in Italien bist, mache ich jetzt gerade einen Sprung. Denn Italien ist auch wichtig für Thomas Mann. Und da möchte ich kurz etwas vorlesen. Und zwar, da wird er zitiert, er schreibt selber, das ist aus Reden und ich sag's dann später, erkenn dich selbst, deine Lieblingseigenschaft am Manne, Geist und Geistigkeit ist seine Antwort. Deine Lieblingseigenschaft am Weibe, Schönheit und Tugend. Deine Lieblingsbeschäftigung, zu dichten ohne zu schreiben. Deine Idee vom Glück, unabhängig mit mir selbst im Einverständnis zu leben, ist die Antwort. Welchen Beruf scheint dir der beste? Der künstlerische, die Antwort. Wer möchtest du sein, wenn du nicht selbst? Törichte Frage. Wo möchtest du leben? In Rom. Der erste Frühling, den ich in Italien erleben werde, ist also der erste, den ich überhaupt erlebe. Das ist aus einem Moment. Muss ich bitte hier. Und zwar aus Reden und Aufsätze, Seite 103, ein Lebensabriss von Thomas Mann. Wo möchtest du leben? In Rom. Deswegen mein kurzer Einwurf. Wir machen gerade den Sprung von Lübeck nach Rom, weil du in Italien bist.
Ja, ich.
Ja, wunderbar. Bitte.
Ja, ich wollte eigentlich auch den Thomas Mann nicht als generell langweilig bezeichnen, weil mein Buch, was ich hier habe, heißt Die vertauschten Köpfe, eine indische Legende. Das habe ich zu einer Zeit gekauft, als ich ein paar Mal nach Indien gereist bin und es für mich sehr ansprechend war, diese Legende von ihm interpretiert zu lesen. Und ich habe sogar auch einen Satz hier drin gefunden und der ist echt kurz für Thomas Mann. Es gibt eine geistige Schönheit und eine solche, die zu den Sinnen spricht. Das ist so meine Sache mit Thomas Mann.
Bettina, kannst du dir noch mal wiederholen, bitte den Satz? Ups.
Ja. Bettina?
Ja.
Wenn du uns den Satz noch mal gibst, bitte.
Es gibt eine geistige Schönheit und eine, die zu den Sinnen spricht.
Ja, was natürlich ein, vielleicht sogar, wir gehen ja gleich mal weiter, wir haben weitere Gäste, vielen Dank, was ja vielleicht sogar eine Andeutung auf eine, ein, Jude, du kannst es sagen, du hast dich lange auch mit Mann beschäftigt, auf eine ganz spezielle auch Lebenseinstellung, um nicht zu sagen Lebensauseinandersetzung von Mann mit dem Thema Eros hindeutet. Thomas Mann war ja mit Katja Pringsheim verheiratet und hatte also gut und gut bürgerlich geheiratet übrigens, nachdem er nach dem Tod des Vaters nach München, von Lübeck nach München zog und hatte sich mit ihr, mit Katja Mann, dann ja ein Leben aufgebaut, bei dem er die absolute Hauptrolle spielte. Also heute würden wir sagen, im modernen Denken ein kompletter Macho. Alles drehte sich sozusagen um ihn und seine Arbeit. Der Zauberer durfte nicht gestört werden, wenn er denn des Morgens meistens und des Vormittags an seinem Schreibtisch saß und schrieb, während er des Nachmittags auf langen Spaziergängen sinnend durch die Welt wandelte. Gleichwohl war er ja ein unglaublich guter Beobachter und sie war es übrigens, die das alles gestützt und gehalten hat, inklusive auch des ja nicht ganz einfachen Verhältnisses von Thomas Mann zum Thema Eros und vor allem auch zu seinen eigenen Gefühlen, die er ja nicht nur für Frauen teilte, wie wir heute wissen. Und das ist, glaube ich, Judith, wir kommen gleich zu unseren weiteren Gästen, auch ein ganz spannendes Moment in der gesamten Literatur von Mann.
Absolut. Also ich denke, das ist wirklich so eine Grundkomponente seines Lebens. Und er hat sich in diesem Konflikt auch zwischen dem gesetzten, kontrollierten, dem bürgerlichen und dem, was er eben andererseits auch noch verspürt hat, dem eher dann künstlerischen, unkontrollierten, dem rauschhaften, aus diesem Spannungsfeld war er Zeit seines Lebens ausgesetzt. Er hat sich dafür entschieden, in diesem Zwiespalt, das wird in der Literatur oft so erklärt als der Zwiespalt zwischen dem Apollonischen und dem Dionysischen, also dem Ordnunggebenden von Apollon und dem Rauschhaften des Dionysos. In diesem Spannungsfeld hat er sich nach außen fürs Leben, wie er sich gegen außen gezeigt hat, für das Prinzip Apollon entschieden. Und Dionysos war aber ganz stark und intensiv da und hat sich dann eben entsprechend auch in seiner Literatur immer und überall wieder gezeigt. Und ich denke, das muss ein spezieller Kraftakt gewesen sein, vielleicht auch mit einer Erklärung, weshalb er dann dieses Patriarchische so hat leben müssen, weil das natürlich unheimlich Kräfte auch abverlangt und da war, glaube ich, gar nichts anderes für ihn möglich, rein Kräfte. Er soll nicht entschuldigend sein, sondern mehr ein Versuch der Erklärung, weil er seine Gefühle dermaßen unterdrückt hat, wenn es ums Ausleben gegangen wäre, er hat sich das nicht gegönnt, dass eben das woanders dann ein Ventil gesucht hat und dass er das nur aufrechterhalten konnte mit dieser patriarchischen Haltung und andererseits dann eben in der Literatur auf seine Art und Weise zeigen und leben konnte.
Ja, und es gibt ja übrigens in dem Film, den du angesprochen hast, Jeanette, es gibt ja noch diesen wunderbare, also du hast die Buddenbrooks angesprochen, die Verfilmung, es gibt von Heinrich Brilleur ja auch noch die Manns, ein Jahrhundertroman, sozusagen der Film um die Familie Mann, auch mit Armin Müller-Stahl als Thomas Mann. Und da gibt es ja diese berühmte Begebenheit, wie Mann in Travemünde am Strand, im Strandkorb sitzt und den jungen Männern zuschaut, die dort spielend am Strand sind. Und genau dieses unterdrückte Eros, das unterdrückte eigene Eros, ein Riesenthema. Liebe Pades, ich komme sofort zu dir, will nur ganz kurz dies einmal untersetzen mit einem Satz aus Tonio Kröger, einer der ersten kurzen Erzählungen von Mann. Auf Seite 88 liest man bei Tonio Kröger, und es geht um die beiden Hauptfiguren Hans Hansen und Tonio Kröger, nämlich folgendes. So war Hans Hansen, und seit Tonio Kröger ihn kannte, empfand er Sehnsucht, sobald er ihn erblickte. Eine neidische Sehnsucht, die oberhalb der Brust saß und brannte. glaube, das war so etwas, also eine Sehnsucht, die oberhalb der Brust sitzt. Sie ist sogar beschrieben, ihr Ort ist beschrieben und brannte. Das ist wahrscheinlich genau das, was er selber in solchen Situationen empfunden hat. Eine Sehnsucht, die oberhalb der Brust sitzt und brennt. Und übrigens, das sage ich auch ganz persönlich, auch das macht ihn mir so zugänglich und nah, weil ich war 16, als ich mich das erste Mal verliebt habe in einen Kerl und auch da saß, und der war unerreichbar, der war zwei Klassen höher und war in dem Sinne eigentlich für mich überhaupt nicht erreichbar, aber dieses Sehnsuchtsgefühl, dieses Brennen in der Brust, das oberhalb sitzt, das kann ich nachvollziehen. Guten Morgen, Paris!
Guten Morgen. Da, wo Peter ist, bin ich nicht weit, kann ich nur sagen. Ich freue mich richtig, dass du dabei bist. Ich kann leider nur ganz kurz bleiben, das sage ich gleich vorab. Ich muss gleich wieder raus. Zu Thomas Mann. Also ich bin mit einem Vater groß geworden, der mir immer irgendwelche, also ich glaube, ich habe einen Ausflug durch die ganze Literatur der Welt damals gemacht und habe auch, wenn man bei mir wäre und jetzt in diese Bücherregal guckt, kannst du dir das eigentlich aussuchen. Ich bringe euch nur eine Sache mit, weil, also ich muss Bettina widersprechen. Ich fand, also gut, den Podcast kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die Verfilmung zum Beispiel großartig von den Budenbrooks. Rosemarie hatte das ja erzählt. Ich habe eine Freundin, die ist Richterin und da gibt es bei uns so ein geflügeltes Wort und zwar hat sie manchmal so die Art und Weise, dass sie dann sagt, ach schau mal, da kommt ein Felix Krull hereinspaziert und damit meint sie natürlich die Geschichte rund um Felix Krull, der Hochstapler, verwende das tatsächlich immer dafür, wenn dann möglicherweise ein Verdacht im Raum stehen könnte, dass jemand eben mit Dingen hausieren geht, die so nicht vorhanden sind. Das ist mein Beitrag, den ich euch gerne mitbringen möchte. Verzeiht mir, aber ich muss wirklich raus und wünsche euch noch einen tollen Literaturclub.
Ach, wie wunderbar, ne? Jeanette, Judith, Maria, Anna, Ricarda, ganz toll, vielen, vielen Dank. Und danke, dass du den Krull einbringst, ein Spätwerk übrigens, kurz vor dem Tod, übrigens auch nur ein Fragment, es ist nicht so wirklich abgeschlossen, aber dass du den Krull einbringst, ist ganz wunderbar. Wir haben ja vorhin zu Beginn dieses Literaturclubs schon einen Satz, oder das waren eigentlich zwei Sätze, aber letztlich kann man ihn auch zusammenfügen, gelesen, eingesetzt sozusagen, um in die Diskussion zu kommen. Und die Spur führt zum Krull, will ich nur sagen, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Sibylle ist da, guten Morgen.
Ich traue mich nur zu sprechen, weil ihr wisst, wer ich bin. Ich bin ja jetzt die ganz Ungebildete unter euch. Also meine Erinnerungen sind so, ich hatte die Wahl zwischen, ich glaube, es war der Zauberberg, aber fragt mich nicht, und Faust 2. Und ich habe mich für Faust 2 entschieden, weil ich gesagt habe, das ist mir alles zu düster. Also meine Eltern sind ja beide sehr kriegsgeschädigt. Und ich weiß auch nicht, ich fand das alles zu düster. Also ich bin als Jugendliche kein begeisterter Mann-Fan gewesen. Ich bewundere euch gerade, was ihr hört. Insofern kann ich auch nicht weiter groß mitreden. Finde das ganz spannend. Und habe gedacht, naja, du kannst ja wenigstens mal diese Filme angucken. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich so ein bisschen hinter dieser Entscheidung von 1976 entschieden, versteckt. Und vielleicht sollte ich wenigstens mal einen Film gucken, oder? Was meint ihr?
Ach, du, einfach nonchalant mit dem Thema umgehen. Weißt du, wenn du mal Lust hast, einen Film zu sehen, mach das. Oder dieses Buch, ich habe mir das geleistet, wie gesagt, weil ich gedacht habe, ich habe mir jetzt unterwegs mit Thomas Mann. Hey, lauter kurze Sätze und bis jetzt macht's mir Freude, es zu lesen. Ich muss gar nicht mal mit, sondern da werden dir Fragmente gezeigt und darüber gesprochen und reflektiert. Also sehr angenehm zu lesen. Deswegen also völlig stressfrei. Und dass du dich mit Faust 2 beschäftigt hast, Chapeau. Also das ist ja nicht irgendwie ganz leichte Kost. Das ist ja eigentlich von der Komplexität her, wenn du dann in den Goethe reingehst, der erste Teil ist ja irgendwie, der kannst du noch, das ist noch wirklich gut, aber der zweite Teil, der wird ja richtig heftig. Also bitte, du dein Genie nicht unter dem ins Schatten stellen.
Na ja, gut, ich war 17, also ob das jetzt gleich ein Genie ist, weiß ich auch nicht, aber ich finde die Auswahl so spannend. Wisst ihr, so alle, oh, der Thomas Mann und Ehrfurcht, und ich gedacht, oh, da bleibe ich lieber bei Goethe oder weiß ich, was ich habe.
Ja. Sibylle, das wollen wir ja gar nicht. Und ganz ehrlich, den Dr. Faustus, den Mann ja geschrieben hat, den würde ich gar nicht erwähnen wollen. Da bin ich bei Judith, auch da habe ich liebevoll zurück ins Regal gestellt. Ja.
Das ging mir genau gleich.
Ja, absolut. Und auch die Josef-Trilogie übrigens, Josef und seine Brüder, eine Trilogie, für die man so viel mythologisches, biblisches und sonstiges Wissen haben muss, um überhaupt
zu überleben. Ja, aber vielleicht sollte ich damit anfangen, weil das hört sich jetzt schon mal spannender an, als immer dieses gruselige.
Da allein über die ersten zwei Absätze zu kommen, Sibylle, Entschuldigung. Also da sage ich ganz offen. Aber eins gebe ich dir gerne mit, nur weil du sagst, der Zauberberg ist so schwierig. Es gibt für den Zauberberg, nur um den Zugang zu geben, ich lege eine ganz kleine Lunte, wenn du erlaubst. Eine Lunte des Interesses. lade dir, wenn du sie noch nicht hast, die ARD Audiothek. In der ARD Audiothek findest du kostenfrei, weil es ist ja öffentlich-rechtlich, das hat man ja schon bezahlt. In der ARD Audiothek gibt es ein 10-teiliges Hörspiel der Zauberberg. Und wer jetzt sagt, um Gottes Willen, 10 Teile, bist du irre. Ganz ehrlich, nehmt euch die Zeit. Es ist so wunderbar gemacht. Jede dieser Figuren ist fantastisch gesprochen und gespielt. Ob der Hans Castorp, der Hauptheld, der in dieses Sanatorium auf dem Berghof in Davos kommt, oder der Settembrini, der als Humanist, als leidenschaftlicher Humanist gegen das Alte wettert und versucht, Castorp immer auf seine Seite zu ziehen. Übrigens eine spannende Fabel, vielleicht auch für das Heute, wo wir ja immer in so einem Austausch sind und Menschen ständig versuchen, uns über Social Media oder sonst wo auf ihre Seite zu ziehen. Das versucht auch Settembrini in diesem Roman bei Castorp. Nafta, der genau das Gegenteil ist von Settembrini. Also Figuren, die einfach unglaublich spannend sind. Und wenn du erlaubst, wenn ihr erlaubt, gebe ich von Seite 344 einen ganz kleinen Dialog aus dem Zauberberg zwischen Hans Castorp und Settembrini. Ist das okay?
Ja.
Okay, also ihr müsst euch vorstellen, Castorp und Settembrini sind in einer der unzähligen Diskussionen, die sie miteinander haben, wie man es natürlich nicht nennen würde, Diskussion, das wäre viel zu banal, das Wort, sie disputieren, ja, und sie disputieren immer wieder gern über die Welt und sie haben ja auch viel Zeit dafür, denn auf dem Berghof ist ja eigentlich gar nichts los, eigentlich passiert ja gar nichts, und in diese Phalanx des Nichtspassierens diskutieren sie, ob Protest einen Sinn macht, ob es überhaupt einen Sinn macht, sich als Mensch zu engagieren für irgendetwas in diesem Sinne. Und sie kommen natürlich dann auch irgendwann auf das Thema Körper und Körperlichkeit. Was haben Sie gegen den Körper? Unterbrach Hans Castorp ihn, also Settembrini, rasch und blickte ihn groß an mit seinen blauen Augen, deren Weißes von roten Adern durchzogen war. Ihm schwindelte vor seiner Tollkühnheit und man sah es ihm an. »Wovon spreche ich?« dachte er. »Es wird ungeheuerlich, aber ich habe mich einmal auf Kriegsfuß mit ihm gestellt und werde ihm, solange es irgend geht, das letzte Wort nicht lassen. Natürlich wird er es haben, aber das macht nichts. Ich werde immerhin dabei profitieren. Ich werde ihn reizen.« Dann ergänzte er seinen Einwand. »Sie sind doch Humanist. Wie können Sie schlecht auf den Körper zu sprechen sein?« Settembrini lächelte, diesmal ungezwungen und selbstgewiss. »Was haben Sie gegen die Analyse?« zitierte er, den Kopf auf der Schulter. »Sind Sie denn schlecht, auf die Analyse zu sprechen?« Also so geht es eigentlich die ganze Zeit und es endet natürlich mit dem Kriegsbeginn, der Zauberberg endet mit dem Kriegsbeginn und dass Castorp nach Jahren des Aufenthalts auf dem Zauberberg dann diesen verlassen muss, um in den Krieg zu ziehen. Und das darf man vorwegnehmen, glaube ich, Judith. So lang das Buch ist, so abrupt ist es zu Ende, denn Castorp wird sterben müssen. Ja, aber nur als Einsatz und als kleine Lunte, Sibylle, der Zauberberg, ARD Audiothek, 10 Teile, fantastisch gemacht, wunderbar produziert, sonntags nachmittags jeweils 1 Stunde, nur zum Genießen.
Ja, vielen Dank bis jetzt.
Und ich bin so wenig bei Facebook, ich konnte nicht mal Daumen hoch machen. Ich werde es probieren, wenn du nicht kontrollierst, wie weit ich bin. Ja.
Marianne hat sich gemeldet, glaube ich.
Ja, also ich muss ja auch sagen, dass ich ein kleines Thomas-Mann-Trauma habe. Ich habe mich bei meinem Deutschabitur an der Tod in Venedig versucht, bin krachend gescheitert. Und ich habe auch tatsächlich nur 2 Bücher von ihm im Regal. Aber ich muss sagen, dieser Raum macht mir jetzt tatsächlich gerade Lust, mich wieder näher mit ihm zu beschäftigen und auch tatsächlich 2, 3 Bücher, Novellen von ihm zu kaufen, die ich tatsächlich schon als Bühnenversion sozusagen gesehen habe. Zum Beispiel Felix Krull, da gibt es eine wunderbare Bühnenversion, läuft schon seit 15 Jahren oder so gefühlt, im Volkstheater in München, großartig. Das kann natürlich auch eine Variante sein, um sich Thomas Mann zu nähern über das Spiel, über die Bühne. Und also ich habe jetzt tatsächlich, es ist jetzt, wenn ich auch einen Satz mitbringen dürfte, ich habe tatsächlich einen Satz mitgebracht, der jetzt ein kleines bisschen länger ist, aber es ist für mich ein sehr berührender Satz tatsächlich. Und zwar, weil, also Thomas Mann, da muss man einfach auch schon die Buddenbrooks mitbringen. Es ist so, er hat richtig für den Roman, glaube ich, den Literaturnobelpreis bekommen. Und ich bringe dir einen Satz mit vom Ende, der folgendermaßen lautet. Aber zuckt er zusammen vor Furcht und Abneigung bei der Stimme des Lebens, die er vernimmt, bewirkt diese Erinnerung, dieser lustige, herausfordernde Laut, dass er den Kopf schüttelt und in Abwehr die Hand hinter sich streckt und sich vorwärts flüchtet auf dem Wege, der sich ihm zum Entrinnen eröffnet hat. Nein, es ist klar, dann wird er sterben. Und ja, es ist in der Situation, wo Hanno an Typhus stirbt und ja, somit dann ja auch die Familie Buddenbrook endet. Und ja, also auch wenn ich meine Probleme mit Mann habe, aber diesen Satz finde ich sehr berührend und sehr schön und hat natürlich auch was Wahres. Wenn man eben zwischen Leben und Tod steht, sich an diesem Scheideweg befindet und ja, seine Entscheidung trifft, egal in welche Richtung es dann geht.
Wunderbar. Ja, also, gerne, Rosemarie, gerne.
Ah ja, ja, ich wusste nicht, ob du
gerne.
Das ist sehr unterschiedlich.
Nein, alles
wollte gut. Nicht unterbrechen. Also ich wollte auch noch mal zweierlei sagen. Einmal das allerkürzeste von Thomas Mann, was ich soeben geschenkt bekommen habe von einer Freundin, heißt mit Thomas Mann durch das Jahr. Da steht auf jeder Seite immer nur irgendein Gedanke aus seinem Tagebuch. Zum Beispiel nur noch der Gedanke Morphium am 31.15.37 oder fühle mich oft über Gebühr und schlecht, unerlaubt schlecht. Und so geht das die ganze Zeit. Gebadet mit neuer Fichtennadelessenz. Also hat eine gewisse Komik. Ist auch vom Fischer Verlag als Taschenbüchlein rausgegeben. Das nur jetzt erstmal scherzhaft. Was ich sehr empfehlen würde, wären tatsächlich mit den Erzählungen anzufangen aus meiner Sicht. Ich habe die damals zum Abitur geschenkt bekommen und da gibt es auch Erzählungen, die jetzt, glaube ich, nicht allgemein so bekannt sind, wie die Betrogene zum Beispiel, die ich mehrmals gelesen habe, weil ich immer wieder dachte, ja, für einen, auf der einen Seite dieser unglaubliche Patriarch, der sie aber dann doch sehr gut in Frauen aus der Entfernung eben oder auch hineinfühlen konnte, die finde ich zum Beispiel sehr gut. Oder Welsungblut ist für mich auch etwas, ich war jetzt gerade bei einer Abiturabschiedsfeier und dachte, das ist ja verrückt, das ist ja wieder wie damals fast, diese unglaublich schönen, schicken, tollen, aussehenden Mädchen mit dieser Frau. Und Welsungblut, dieses Geschwisterpaar, das sich noch mal einmal so richtig trifft, weil jetzt leider aus finanziellen Gründen, die Tochter jemand anders heiraten muss. Also ich finde gerade bei den Erzählungen, Antonio Kröger ist für mich einfach, ja, also eine meisterliche, absolut meisterliche Erzählung. Und ich muss dazu sagen, mir ist jetzt gerade witzigerweise bewusst geworden, warum ich den Norden schon so gut kannte innerlich, das war durch Thomas Mann, weil ich bin bis zu meiner Heirat nie vorher höher als Münster gewesen, sonst immer Süddeutschland und Mitteldeutschland. Und Thomas Mann, wie er das so schildert, also es ist wirklich, wie jemand, wie Jeanette, glaube ich, sagte, oder ich weiß nicht mehr, oder Ricarda, dieses Bildhafte in seinen Romanen, das finde ich fantastisch.
Vielen Dank, liebe Rosamarie, das ist ganz wunderbar. Und vielen Dank, liebe Anna-Maria, dass du uns diesen Satz mitgebracht hast. Der Hanno, der ja wirklich den Endpunkt der Buddenbrooks, wenn wir bei den Buddenbrooks sind, markiert, indem er auch in der Familienchronik ja den berühmten sauberen Doppelstrich zieht und von seinem Vater, dem Konsul, beschimpft wird oder ausgeschimpft wird, warum er zwei Striche als Abschluss dieser Familienchronik zieht. Und dann sagt Hanno diesen Satz sinngemäß, ich dachte, es kommt nichts mehr. Und tatsächlich kommt nichts mehr, weil nach Hanno ist der Roman beendet und nach Hanno ist die Geschichte dieser Familie beendet, die doch so viele Figuren hervorbringt, die einem ganz, ganz nah wachsen. Und interessant ist ja hierbei, dass die Lübecker selbst, als das Buch erschien, es erschien zuerst in zwei Bänden, die Lübecker selbst sich versucht haben, wiederzufinden in den Figuren. Also Mann galt in Lübeck selbst als Nestbeschmutzer, weil er ja einen sehr ironischen Ton insgesamt anschlägt in den Buddenbrooks gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft dieser kleinen mittleren Hansestadt, die er übrigens im Namen, im gesamten Buch nicht einmal erwähnt. Er nennt alle möglichen Straßen, die es heute selbstverständlich noch gibt, die Frische Grube, die Mengstraße und so weiter. Man kann mit Mann durch Lübeck wandeln in diesem Buch, aber das Wort Lübeck fällt im gesamten Buch nicht einmal. Und das war so eine Grunddistanz, die er aufgebaut hat, übrigens mit damals 24 als ganz junger Mann, hat er dieses Jahrhundertwerk geschrieben. Und das Interessante, finde ich, ist, dass die Lübecker selbst dann in den fast 400 Figuren, die in diesem Buch vorkommen, sich versucht haben, irgendwo zu finden. Irgendwo muss ich doch beschrieben worden sein, um sich dann darüber die Mäuler zu zerreißen. Und erst spät, ganz, ganz spät nach dem Kriege, haben sich dann seine Vaterstadt Lübeck und Thomas Mann miteinander versöhnt, sozusagen. Er hat dann auch die Ehrenbürgerschaft bekommen, ist dann auch nach Lübeck gekommen, hat ja seine Rede dort gehalten für den Humanismus und für die Demokratie. Er übrigens, der selber zu Beginn seines Werks und Schaffens eher ein Kaiserlicher war, sprich er hatte zunächst noch die kaiserliche Ordnung verteidigt, um dann in der Weimarer Republik die Vorzüge der Demokratie zu erkennen, um sich dann im Exil an die Deutschen zu wenden mit verschiedensten Reden über die BBC und gegen den Nationalsozialismus zu polemisieren, zu argumentieren, zu kämpfen. Also insofern auch in sich eine ganz spannende, interessante und auch in seinem Lebenswerk und in seinen Lebenstaten interessante Persönlichkeit. Ich will das aber jetzt gar nicht weiterführen. Ich will nur sagen, was der Rahmen ist. Und ich sehe auch schon, liebe Judith und alle, die diesen Raum sonst immer so wunderbar moderieren. Und nochmal herzlichen Dank, dass ich heute euch ein kleines bisschen die Zügel abnehmen darf. Es ist ja auch schon 10:45, also vielleicht sollten wir jetzt auch langsam, aber sicher schon so ein bisschen in die berühmte Zielgerade einbiegen, haben aber ja noch weitere Freunde hier auf der Bühne und darüber freue ich mich. Sebastian ist da, guten Morgen, und Tengiza ist da, guten Morgen. Hallo Tengiza.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Also ich werde mit meiner gebrochenen Deutsch von einem, der in die deutsche Literatur verliebt ist, natürlich Thomas Mann, vielleicht gehört nicht dazu. Ich habe von ihm gelesen, ehrlich gesagt, also am Anfang Dr. Faustus, habe ich in Arabisch gelesen und dann Zauberberg hier und dann die Reden. Aber ich habe einen Satz von ihm oder ein Zitat. Es ist schwer, zugleich der Wahrheit und den Leuten recht zu machen. Ich frage mich, warum soll er Leuten recht zu machen? Also dieses Zitat entstammt von Briefe oder einer Rede von Thomas Mann, der Komplizität der künstlerischen Schaffensprozess sowie spannungsreiche Verhältnisse zwischen Künstler, Wahrheit und Publikum thematisiert. Also in einem Ära. Aber was für mich Thomas Mann immer, was ich in ein Buch gelesen habe, oder Novelle ist das, Der Tod von Venedig, glaube ich. Also diese Novelle fand ich sehr schön. Auch den Weg auf die Leinwand unter anderem der meisterhaften Adaption von Luchino Visconti, glaube ich, ne, aus dem Jahre von 1971, die es vermocht, Manns zentrale Themen und seinen unverwechselbaren Stil eindrucksvoll zu vermitteln. Also dieser Tod von der Tod in Venedig erweist sich bis in die Gegenwart als eine bedeutende literarische Werk. Wirklich. Und der Leser wird nie davon genug haben. Danke.
Vielen, vielen Dank. Ja, ein Satz aus Tod in Venedig, übrigens, der da sehr schön passt und den wir eigentlich schon ein bisschen haben durchziehen lassen. Es geht immer auch ein bisschen um das Thema Vergänglichkeit und Auseinandersetzung mit dem Tod. Rosemarie hat die Zitate eingebracht aus dem Tagebuch. Immer wieder hatte Mann sich selbst mit der Endlichkeit des Lebens beschäftigt und mit des eigenen sowieso. Er glaubte selber gar nicht daran, dass er älter als 40 Jahre wird und ist dann doch 80 geworden, immerhin. Aber diese Frage der Vergänglichkeit hat ihn sehr beschäftigt. Fast ein bisschen vergleichbar mit Oscar Wilde, der ja in seinem Dorian Gray eigentlich auch letztlich das Thema Vergänglichkeit von Schönheit anspricht. Und im Tod in Venedig, den Satz habe ich nämlich noch mitgebracht, Tengeza, und das passt so super dazu, was du sagst, kommt nämlich genau dieser Satz vor. Da wird dem Helden gesagt, denn der Schönheit Glück, mein Freund, ist flüchtig. Der Schönheit Glück ist flüchtig, so wie die Zeit alles letztlich flüchtig macht und wie die Zeit uns doch immer wieder auch ein bisschen herausfordert. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann vielleicht, wenn ihr erlaubt, in eine Art Schlussrunde gehen, wenn das okay ist, gebt mir gerne eure Daumen hoch oder eure Herzchen dafür. Habe ich noch einen Satz mit, Dankeschön, von Seite 258 aus einem Erzählungsband, kann ich wirklich auch nur empfehlen. Unordnung und frühes Leid, auch eine sehr frühe Erzählung. Da heißt das, denn über dem Vergangenen, so gesteht sich der Universitätsgelehrte, wenn er vor dem Abendessen am Flusse spazieren geht, liegt die Stimmung des Zeitlosen und Ewigen. Und das ist eine Stimmung, die den Nerven eines Geschichtsprofessors weit mehr zusagt als die Frechheiten der Gegenwart. Also auch hier geht es genau darum zu sagen, was fordert uns die Gegenwart eigentlich ab und ist es nicht fast schon schöner, sich dann hier und da mal auch in das Vergangene zu fliehen. Übrigens ein Punkt, warum Mann immer wieder auch Konservatismus vorgeworfen wird, ein harter, arger Konservatismus, der sozusagen das Alte, ich habe vorhin davon gesprochen, dass er ja auch lange kaiserlicher war, bevor er sich dann der Demokratie zugewandt hat, der das Alte verteidigt, ohne wirklich offen zu sein für das Neue. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, an dem der Zugang manchmal schwerfällt oder manchmal diese Sprache einem so ein bisschen gestelzt und komisch und schwierig für die heutige Zeit vorkommt, weil sie versucht, etwas zu konservieren, auch in der deutschen Sprache, was natürlich über die Jahrzehnte, die jetzt vergangen sind, auch seit Manns Tod, natürlich verloren gehen muss. Eine hochliterarische Sprache an vielen Stellen, aber eben auch eine, die, das war ja der Einstieg, ganz witzig sein kann oder auch ganz kurz. Beim kleinen Herrn Friedemann zum Beispiel heißt es ganz am Anfang, im ersten Satz vom kleinen Herrn Friedemann, die Amme hatte die Schuld. Bumm. Und damit geht eine Erzählung los. Also auch das ist Mann.
Ich möchte auch noch ganz kurz da eingreifen, auch noch mit einem Satz, Zitat, tatsächlich ist nur ein einziger Satz, aber ein etwas längerer, auch aus Tod in Venedig, wo es darum geht, dass Thomas Mann ein bisschen, das haben wir jetzt vielleicht auch noch nicht ganz angesprochen gehabt, aber eben, was soll man in einer guten halben Stunde, das ist eigentlich vermessen für ein Werk und einen Autor, Thomas Mann. Es geht darum, dass er auch so ein bisschen kokettiert mit dem Künstler und Künstlertum und wie wertvoll sind Künstler überhaupt. Und da lautet der betreffende Satz, Denn du musst wissen, dass wir Dichter den Weg der Schönheit nicht gehen können, ohne dass Eros sich zugesellt und sich zum Führer aufwirft. Ja, mögen wir auch Helden auf unsere Art und züchtige Kriegsleute sein, so sind wir wie Weiber, denn Leidenschaft ist unsere Erhebung und unsere Sehnsucht muss Liebe bleiben. Das ist unsere Lust und unsere Schande.
Mein Gott, es ist schon sehr, sehr schwülstig zum Teil, also wirklich. Aber ich finde, es ist schön. Wir haben uns jetzt mal mit Thomas Mann beschäftigt und denke ich, diese Spannungsbogen, dass er uns eigentlich doch auch noch ein bisschen, auch immer noch weiterhin befremdet oder dass man ihn klasse und toll findet in diesem völlig auch übertreten und auch diese, ich finde, wenn man Barock sagt, ist es nicht richtiger Ausdruck, aber dieses einfach immer noch ein Touch mehr drauf, ja. Geist und Geistigkeit, ja. Da muss man sich immer überlegen, ja, was meint er denn mit Geistigkeit? Und wenn du dann, Judith, noch das am Anfang noch erzählst, es geht immer dieses Apollonische und dieses Dionische, was in ihm in seiner Brust schwellt. Also auch das sind so riesige Bilder. Das ist nicht irgendwie, naja, ich bin halt auch ein lustbetonter Mensch, aber gleichzeitig liebe ich auch die Ordnung. Nein, es muss immer gleich, müssen Götter zitiert werden, um überhaupt also ein Bild von sich machen zu dürfen. Also wunderbar. Und ich glaube, das, so bleibt mir auch dieser Thomas Mann. Es kann nicht normal sein. Nein, es muss immer riesig, es muss immer gigantisch, es muss immer ausufernd sein in allem, was er eigentlich auch formuliert. Das bleibt mir heute wieder, wird wirklich wieder bestätigt.
Liebe Ricarda, wie sagt es Thomas Mann? Dem Deutschen ist das Geistige das Dämonische.
Ah, ja, es ist auch das Dämonische, ja genau. Es ist nicht irgendwie so das Fiese und das bisschen, so. Nein, das Dämonische. Danke.
Das Dämonische, genau. Raman ist noch zu uns gekommen, lieber Raman. Wir sind schon im Endspurt, lieber, und befinden uns auf der Zielgeraden. Freuen uns aber, dass du da bist. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Ich wollte nur eine Fußnote anfügen. Ich habe jetzt sehr gespannt gelauscht, weil ich mich eigentlich nie so richtig mit Thomas Mann beschäftigt habe. Ich war zu schnell, zu früh mit Robert Musil bei dem einfach hängen geblieben. Und das Verhältnis zwischen den beiden war nicht besonders. Zwar nicht öffentlich, aber es gab also sehr viele Anmerkungen von Robert Musil über den Thomas Mann. Den hat er immer beneidet, weil er jedes Jahr ein Buch veröffentlicht hat. Und Robert Musil, na, das wisst ihr vielleicht, der hat der Mann ohne Eigenschaften nie fertig bekommen. Über 30 Jahre dran geschrieben. Und deswegen war das Verhältnis zwischen den beiden nicht so besonders, obwohl Thomas Mann versucht hat, den Robert Musil indirekt zu unterstützen, finanziell. Und das wollte ich nur anfügen, aus der Zeit von damals.
Dankeschön, das ist sehr lieb von dir, lieber Raman, herzlichen Dank. Und dann will ich noch ganz kurz jetzt, wie gesagt, es ist fast vermessen, sich in einer halben oder dreiviertel oder fast schon Stunde jetzt, ich danke, dass ihr so viel Geduld habt mit Mann und mit mir und mit der Idee, diesen Raum heute ein kleines bisschen anders zu gestalten. Es ist fast schon vermessen, sich in dieser Zeit mit einem Lebenswerk befassen zu wollen, das so fleißig war und so intensiv war, das übrigens auch sehr humanistisch war, das will ich auch nochmal sagen. Und vielleicht ist das nochmal so ein Punkt, liebe Judith, und damit will ich es dann auch bewenden lassen, der uns einfach auch weiterführen sollte in so einen Sonntag hinein, nämlich der Geist der Humanität. Es gab keinen Hass in den Werken, es gab kein Ausschließen anderer in diesen Werken, sondern eher ein Einbinden, ein Verstehen wollen und ein sich hineindenken. Und man musste ja emigrieren und hat 1939 aus dem Exil geschrieben, Humanität ist das Einzige, was wir zu verteidigen haben. Und ich finde, das ist das Schöne, ein schöner Schlusspunkt vielleicht. Klar noch mit der Auflösung, dass der Satz vom Anfang über die Damen, die an den Laternen entlang streichen und komm mitrufen, sowie die Käuzchen an den Fenstern der Sterbenskranken, dass dieser Satz natürlich aus dem Felix Krull stammt, die Abenteuer des Hochstaplers Felix Krull. Und insofern auch das nochmal ein Tipp von mir an euch. Wagt euch an die Erzählungen, wagt euch an die frühen Erzählungen, an die kleinen Geschichten, lernt die Sprache nochmal kennen, wenn man das Gefühl hat, sie ist mir fremd. Es macht doch wirklich, kann ich nur sagen, Freude. Ich habe ihn wiederentdeckt und vielleicht hat dieser Raum heute auch ein bisschen euch motiviert, ihn ebenfalls zu entdecken oder wieder zu entdecken. Ich sage ganz herzlich Danke, ihr Lieben. Danke, danke, danke.
Danke dir, lieber Peter. Natürlich macht dieser Raum Lust, in das eine oder andere Buch reinzuschauen, sich das eine oder andere Hörbuch oder Hörspiel anzuhören. Ich finde es fantastisch, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich hätte eigentlich zum Schluss gerne noch einen Tipp eingebracht mit zwei Sätzen, die ich aus der Rezension dazu habe zu diesem Buch. Es ist ein Buch mit Thomas Mann und nicht von ihm, nämlich, dass ich kürzlich im, als Hörbuch reingezogen habe. Der erste Satz oder die zwei Sätze dazu, die beschreiben eben Thomas Mann so fantastisch. Der erste Satz heißt, Thomas Mann überragte mich um einen halben Kopf, wirkte aber noch riesiger wegen seiner kerzengeraden Haltung, wohingegen ich den Kopf zwischen die Schultern zog. Seine Nase hatte die Prominenz eines Schattenwerfers an einer Sonnenuhr, die auf 4 Uhr stand. Also schon allein das köstlich und es gibt auch ein bisschen die Stimmung wieder dieses Buches. Es gibt noch eine zweite Beschreibung, die heißt, wie Thomas Mann da vor mir saß, aufrecht und mit der unvermeidlichen Zigarette im Mundwinkel, den Blick aus dem Fenster in die östliche Ferne gerichtet, sah er wirklich wie jemand aus, dem der Sinn nach einem Abenteuer im echten Leben stand. Es fehlte nur noch, dass er sich die Hemdsärmel hochkrempelte. Also das aus einem Buch, der sich Krimi nennt, ist aber nicht so kriminalistisch angehaucht, wie man denken würde. Es geht um einen jungen Autor aus Litauen, der gerne die Buddenbrooks auf Litauisch übersetzen möchte. Wie du selbst gesagt hast, Peter, ein Wahnsinnsunterfangen. Und dem zufälligerweise an der Ostsee Thomas Mann mit seinen, ich glaube, mit Frauenkindern begegnet. Und über diese Begegnung und Verstrickungen, der junge Autor verliert dann ein wichtiges Manuskript von Thomas Mann und. Also ein wunderbar anderer Zugang zu diesem Autor. Und das ist von Thilo Eckert geschrieben und heißt Gefährliche Betrachtungen. Der Fall Thomas Mann. Also das noch ein anderer Zugang zu diesem tollen Autoren.
Wunderbar, wunderbar, liebe Janett. Ich habe es ja auch so gewählt, den Einstieg zu Thomas Mann über ihn und nicht von ihm, aber das ist ja wunderbar, so können wir ihn auch wirklich reflektieren und ihn auch so erleben von außen betrachtet, diese Figur, diese wirklich hochintellektuelle und doch auch so auch ja eine Figur, die auch reizt und provoziert. Und das Schöne, was mir jetzt wirklich noch richtig bewusst geworden ist, was jetzt auch Peter gesagt hat, ist, es gibt keine Ausgrenzung bei ihm. Es gibt keine Verachtung bei ihm. Wahrscheinlich, da hat er sich auch so selber auch so im Griff, auch dass er weiß eigentlich, wenn du in diese Sphären abrückst, von Verachtung, von Hass, von Verunglimpfung, dann tust du dir selber etwas ganz Schlimmes an. Und dass er das so auch kultiviert hat in seinen Büchern, in seinen ganzen Romanfiguren, ist wirklich auch so ein wirklich ein, da kriegt er von mir 5 Sterne. Man kann, wie gesagt, muss nicht der Lieblingsautor sein, aber für solche Haltung, da gibt's wirklich bei mir einfach 5 Sterne. Ihr Lieben.
Schon zu Ende? Oder darf ich noch ganz kurz etwas sagen?
Wollen wir langsam die Kurve? Machst du etwas Kurzes, Rosamund?
Ganz kurz. Ich wollte noch ganz kurz menschlich kennenzulernen. Für mich sympathischen Egomanen, der unglaubliches Glück mit dieser Wahnsinns-Ehefrau hatte, auch nochmal aus diesem Büchlein, aus seinem Tagebuch, einmal der Concierge aus Versehen zu 2-mal Trinkgeld gegeben, also sowas hat er notiert, und habe wieder begonnen, morgens nackt ein wenig zu turnen. Ist doch auch sehr sympathisch.
Ja, also damit...
Das mache ich jetzt auch. So. Dankeschön.
Perfekter Schlusspunkt.
weg mit den Klamotten und etwas nackt turnen. Wenn das nicht nonchalant mit Thomas Mann unterwegs war, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ihr Lieben, danke fürs Mitmachen, war super.
Grandios, einfach toll und der Abschluss besser könnte es nicht sein. Ich danke euch allen ganz herzlich, allen voran dir, lieber Peter. Du hast das ganz hervorragend aufgegleist und durchgeführt. Es hat uns riesig Freude gemacht. Ich denke, diese Art Räume wiederholen wir. Das ist einfach wunderbar. Danke herzlichst für alles.
Danke euch und einen schönen Sonntag.
Einen schönen Sonntag.
Nacktturnen. Ja. Genial.
Bitte auf dem Balkon. Nein, bitte nicht.
Selbstverständlich. Die Vorhänge werden gezerrt.
Also ich freue mich, wenn ich stelle mir gerade vor, wie ihr jetzt alle aufbrecht ins nackte Turnen. Einen wunderbaren Sonntag.
Tschüss, tschüss. Und
das war der Einsatz Literatur.
Tschüss.
Der manchmal tiefgründige,
manchmal flockig leichte,
manchmal lustige
und manchmal auch ernste
Austausch zu einem Satz, den der Zufall uns in die Hände gespielt hat.
Willst du das nächste Mal auch live dabei sein bei unserem interaktiven, auditiven Format?
Willst du mithören und dich vielleicht aktiv an der Diskussion beteiligen?
Geh auf unsere Webseite, da findest du alle relevanten Informationen, wann und wo wir den Einsatzliteraturclub durchführen.
So findest du unsere Webseite. Gib nach www.1 ein und schreib dann direkt anschließend satzliteraturclub.com.
Eben, einsatzliteraturclub.com mit der Ziffer zu Beginn.
Wir danken dir fürs Zuhören und freuen uns schon auf den nächsten Zufallssatz.